Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, Rendezvous mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. £29 netto und das seit Jahren. Physiotherapeutinnen verlangen mehr Lohn und machen nun ganz oben Druck bei Gesundheitsminister Bercy. Streit um den Umwandlungssatz bei den Pensionskassen. Der Bundesrat will die Renten kürzen, die Gewerkschaften gehen auf die Barrikade. Und der Killer auf dem Roller. In Toulouse erschießt ein Unbekannter vor einer jüdischen Schule mehrere Menschen. Präsident Sarkozy reist umgehend nach Südfrankreich. Sein sozialistischer Herausforderer bei den Präsidentenwahlen, François Hollande, tut es ihm gleich. In Frankreich stehen Wahlen an. Thema im Tagesgespräch um eins und gleich in der Nachrichtenübersicht. Und im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Daniel Hubacher.
Vor einer jüdischen Schule in Toulouse sind am Morgen 4 Personen erschossen worden. 3 der Opfer sind Kinder. Das teilte die Staatsanwaltschaft der südfranzösischen Stadt mit. Zudem wurde mindestens eine Person schwer verletzt. Ein Mann habe vor der Schule das Feuer eröffnet, anschließend sei er auf einem Roller geflüchtet. Laut der Staatsanwaltschaft gibt es Hinweise auf eine Verbindung zu 2 Mordanschlägen in der Region von letzter Woche. Dabei waren 3 Soldaten getötet worden. Die Justiz ermittelt wegen Verdachts auf Terrorismus. Die Behörden haben zudem angeordnet, dass jüdische Einrichtungen verschärft überwacht werden. Präsident Nicolas Sarkozy ist inzwischen in Toulouse eingetroffen und auch sein Herausforderer um die Präsidentschaft, François Hollande, hat angekündigt, nach Toulouse zu reisen. Auf dem Berner Bundesplatz demonstrieren rund 4'000 Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten aus der ganzen Schweiz. Sie verlangen 17% mehr Lohn. Die Krankenkassen lehnen diese Forderung als unrealistisch ab. Damit würden Mehrkosten von rund 110 Millionen Franken entstehen, hat Santé Suisse errechnet. Die Gehälter der Physios sind seit 14 Jahren nie mehr angepasst worden. Seit 2001 herrscht zudem zwischen dem Berufsverband Physios Suisse und den Krankenkassen ein vertragsloser Zustand, nachdem Verhandlungen um Tariferhöhungen erfolglos waren. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB kritisiert das Bundesamt für Sozialversicherungen, weil dieses die Pensionskassenrenten senken will. Das Bundesamt begründet sein Vorhaben mit der schlechten finanziellen Lage der Pensionskassen. Für SGB-Präsident Paul Rechsteiner fehlen aber die Argumente für eine Senkung der Renten. Die Annahmen des Bundesamtes seien fragwürdig. Schon bei der RHV habe es Fehlprognosen gemacht. Bei der Privatbank Julius Baer gibt die Gründerfamilie definitiv die Kontrolle ab. Verwaltungsratspräsident Raymond Baer tritt zurück. Zu seinem Nachfolger soll im April Daniel Sauter gewählt werden. Raymond Baer war seit 2003 Verwaltungsratspräsident der Bank Julius Baer. Er soll nun Ehrenpräsident werden. In Syrien haben die jüngsten Gefechte offenbar Dutzende Menschenleben gefordert. Ein Aktivist sprach gegenüber der Nachrichtenagentur DPA von mehr als 80 Toten. Betroffen seien sowohl Soldaten des Assad-Regimes als auch Soldaten der Opposition. Die Kämpfe in Syriens Hauptstadt Damaskus waren in der Nacht ausgebrochen, im Stadtviertel, wo sich auch die Schweizer Botschaft befindet. Inzwischen ist eine Delegation des Syrien-Sonderbeauftragten Kofi Annan in Damaskus eingetroffen. Heute sollen erste Friedensberatungen stattfinden. Amnesty International hat die NATO aufgefordert, den Tod von Dutzenden Zivilisten in Libyen zu untersuchen. Laut der Menschenrechtsorganisation hatte die Militärallianz im letzten Jahr in verschiedenen Städten Libyens Häuser bombardiert, ohne dass es militärisch nötig gewesen sei. Dabei seien mindestens 55 Zivilisten, darunter viele Kinder, ums Leben gekommen. Amnesty beklagt, dass auch mehrere Monate nach dem Ende des Libyen-Krieges weder die NATO noch die neue libysche Führung Kontakt zu den Opfern aufgenommen hätten. Der weltweite Waffenhandel hat weiter zugenommen. Nach Angaben der Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI kaufen besonders Länder in Asien immer mehr Waffen. Indien ist mit 10% aller Waffengeschäfte der wichtigste Käufer. Das SIPRI wertet Waffengeschäfte im 5-Jahres-Rhythmus aus. So nahmen die Waffenkäufe zwischen 2007 bis 2012 um 1/4 zu, verglichen mit der Periode 2002 bis 2006. Größte Waffenexporteure sind die USA und Russland. Auf sie entfällt mehr als die Hälfte aller Waffenverkäufe weltweit. In Neapel haben Sondereinheiten Dutzende mutmaßliche Mafiosi festgenommen. Die italienischen Behörden stellten zudem Gebäude, Grundbesitz und Fahrzeuge im Wert von rund 1 Milliarde Euro sicher. Das berichtet die Nachrichtenagentur ANSA. Demnach hatten die Fahnder einen Zweig der Camorra im Visier. Etwa 60 Personen werden Geldwäscherei und Korruption vorgeworfen. Unter den Verdächtigen seien auch 16 Richter und Beamte der Steuerbehörden, die der Bestechlichkeit beschuldigt würden. In Deutschland finden erneut Warnstreiks im öffentlichen Dienst statt. Betroffen sind der Nahverkehr, die Kehrichtabfuhr und die Kindergärten in den Bundesländern Niedersachsen und Bremen. Die Angestellten wollen mehr Lohn. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für die kommenden Tage weitere Warnstreiks angekündigt, unter anderem auch in den Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern.
Genau 12.36 Uhr und so geht's weiter hier. Auf einen Schlag 17% mehr Lohn, die klare Forderung der Physiotherapeutinnen.
Es geht nicht um eine Lohnerhöhung, die spendiert werden soll, sondern es geht um einen Ausgleich und eine Anpassung des Tarifs, der seit 14 Jahren unverändert ist.
Dann weitere Informationen zum Anschlag vor einer jüdischen Schule in Südfrankreich und zur Feststellung, die Tat gleicht Anschlägen aus jüngster Zeit. Das große Geschäft mit Waffen, wer wem wie viel liefert und warum ausgerechnet das mausarme Griechenland groß bestellt. Bankbär ohne Bären, die Ära einer Dynastie geht zu Ende. Und Pakistan, die große Flut nahm ihnen Hab und Gut. Noch heute leben die Gestrandeten in Zelten an der Autobahn. Die Reportage jetzt Börsewetter Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.324 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 20,66 gehandelt und der Dollar zu 91 Rappen 65. Und das Wetter: heute Nachmittag fällt zeitweise Regen und oberhalb von 600 bis 1000 Metern Schnee. Mit 5 bis 9 Grad bleibt es relativ kühl. Am Dienstag lockern die Wolken auf und es wird zunehmend sonnig bei 11 Grad im Norden und 15 im Süden. Und am Mittwoch scheint im Norden oft die Sonne, im Süden ist es am Vormittag bewölkt, am Nachmittag wird es dann zeitweise sonnig. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne zwischen Villeneuve und dem Glion-Tunnel stockender Verkehr. Zudem eine Meldung für den Schwerverkehr. Wegen Schneefalls ist die San Bernardino-Strecke zwischen Andea und Pian San Giacomo für den Schwerverkehr bis auf Weiteres gesperrt. Es wird empfohlen, via die Gotthard-Route über die A2 auszuweichen.
Sie hören die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Keine Schmerzen mehr zu haben, das ist uns viel wert. Aber es darf nicht viel kosten. Seit Jahren kämpfen die Physiotherapeuten während der Arbeitszeit gegen den Schmerz und nach Arbeitsschluss für mehr Lohn. 17% mehr, lautet die Forderung, adressiert an Innenminister Alain Berset. Sascha Buchbinder mit den Einzelheiten.
Langsam tut es richtig weh. Nach 14 Jahren ohne Lohnerhöhung ist für die Physiotherapeutinnen und Therapeuten die Schmerzgrenze erreicht. Gerade mal 6 Wochen brauchte der Berufsverband PhysioSwiss, um die Hälfte seiner 8000 Mitglieder für eine Kundgebung zusammenzutrommeln.
Und das ist einfach nicht in Ordnung. Es gibt keinen Berufszweig, die schon 14 Jahre keinen Jahresdurchschnittsausgleich mehr bekommen hat. Wir sind einer von den Letzten, die für das demonstrieren müssen.
Ich selber arbeite in kleinen Randregionen, in den Bergen. Und mit diesem Verdienst sehe ich auch keine Zukunft, dass irgendjemand die Praxis je weiterführen würde.
Kann ich überhaupt so noch weiterarbeiten? Ist es noch rentabel?
20% ist in den letzten Jahren alles in den Beruf gegangen. Miete und der Lebensunterhalt. Nur wir müssen bleiben.
Die Situation ist paradox. Einerseits ist der Ruf der Physiotherapie besser denn je. Miriam Staufer, Mitglied des Zentralvorstands von PhysioSwiss, sagt:
Die Wirksamkeit von Physiotherapie, die ist besser belegt. Dementsprechend verschreiben sehr viel mehr Ärzte Physiotherapie, weil sie wissen, dass die Patienten bei uns gut behandelt werden.
Gleichzeitig kommen die Patienten in schlechterer Verfassung zur Therapie, weil sie aus Kostengründen die Spitäler früher verlassen müssen. Die Arbeit hat also zugenommen, die Bezahlung hat aber nicht einmal mit der Teuerung Schritt gehalten. Folge:
Die Praxen sehen sich zusehends außerstande, Physiotherapeutinnen anzustellen, weil sie keine marktüblichen Löhne bezahlen können.
Marktüblich wären für Einsteiger in Zürich 6.200 Franken brutto, in Bern mindestens 5.500 Franken. Nachdem die Verhandlungen mit den Krankenkassen jahrelang erfolglos blieben, gelangt der Verband PhysioSwiss nun direkt an Bundesrat Alain Berset mit einer Forderung nach 17% mehr Lohn. Dazu überreichten die Therapeuten heute eine Resolution. Demnächst soll sich eine Delegation mit dem Bundesrat zur Aussprache treffen, wobei Miriam Staufer Wert darauf legt, dass die Physios keine Geschenke wollen.
Es geht nicht um eine Lohnerhöhung, die spendiert werden soll, sondern es geht um einen Ausgleich und eine Anpassung des Tarifs, der seit 14 Jahren unverändert ist.
Die Krankenkassen lehnen die Forderung als unrealistisch ab. Die Mehrkosten schätzt Santé Suisse auf 110 Millionen Franken. Die Physiopraxen müssten effizienter werden, meinen die Kassen. Oder unternehmerischer denken, Yogakurse oder Sportmassagen anbieten, das lehnen sie aber rundweg ab.
Ich empfinde es als Physiotherapeutin als Hohn, wenn ein Krankenkassenvertreter solche Forderungen stellt.
Es gehe um eine faire Bezahlung der Therapie und nicht um Lifestyle-Angebote.
Letzten Donnerstag tödliche Schüsse auf Soldaten in Toulouse und Umgebung. Heute nun schon wieder eine Schießerei in der Stadt im Süden Frankreichs. Und erneut soll der Täter von einem Motorroller aus das Feuer eröffnet haben. Dieses Mal vor einer jüdischen Schule. Vorläufige Bilanz, 4 Tote, darunter 3 Kinder. Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder.
Es war kurz vor 8. Der Täter kam laut Augenzeugenberichten mit einem Roller und eröffnete das Feuer auf eine Gruppe von Menschen, die vor der Schule warteten. 3 Kinder und ein Rabbin wurden sofort getötet. Der Täter konnte flüchten, über seine Motive ist nichts bekannt. Am Tatort herrschten heute Vormittag Entsetzen und Schrecken, wie Luc Escoda, lokaler Sprecher der jüdischen Organisation Allianz, erklärt.
C'est la panique, hein? Tout le monde est effaré, c'est une tristesse énorme. Évidemment, il n'y a pas de mots pour décrire cette horreur. Nous sommes scandalisés,
es herrsche eine unsägliche Traurigkeit. Es gebe keine Worte, um diesen Horror zu beschreiben. Es sei unglaublich feige, auf Kinder zu schießen. Ein Arzt, der zum Krisenteam gehört, hat im Innern der Schule mit den Kindern gesprochen. Ihre Reaktion sei ganz unterschiedlich, berichtet er, hörbar gezeichnet von den Ereignissen. Einige weinten, einige seien entsetzt, andere lachten nervös. Es gebe die ganze Palette von Reaktionen, die unter solch dramatischen Umständen möglich seien. Die Eltern eilten zur Schule, um sich nach dem Schicksal ihrer Kinder zu erkundigen.
Die Kinder dieses Kollegs sind meine Kinder. Sie sind meine Kinder.
Alle Kinder dieser Schule seien ihre Kinder, so eine Mutter gegenüber dem Fernsehsender ITELE. Unklar ist, ob es einen Zusammenhang mit 2 anderen Anschlägen gibt, die in den letzten Tagen in der Region von Toulouse verübt wurden. Am Donnerstag hat ein Mann in der Nähe gelegenen Stadt Montauban von einem Motorrad aus auf 3 Soldaten geschossen und 2 von ihnen getötet. 4 Tage zuvor hatte ein Mann, auch er auf einem Motorrad, ebenfalls einen Soldaten in Toulouse erschossen. Die forensischen Untersuchungen ergaben, dass bei diesen beiden früheren Taten dieselbe Waffe benutzt wurde. Auch beim heutigen Anschlag in der jüdischen Schule wurde das gleiche Kaliber verwendet. Doch für die Polizei ist es verfrüht, einen Zusammenhang zwischen den Anschlägen herzustellen. Aber die Leute in der Region von Toulouse sind natürlich tief beunruhigt und wollen möglichst schnell Antworten auf all die offenen Fragen. Präsident Nicolas Sarkozy und der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten François Hollande kündigten beide an, sie würden den Wahlkampf aus Respekt vor den Opfern für heute aussetzen. Beide wollen die betroffene Schule in Toulouse besuchen und beweisen damit, dass sie sich der Bedeutung des Anschlags mitten im Wahlkampf und des Themas öffentliche Sicherheit für den Wahlkampf sehr bewusst sind.
Rudi Mäder hat berichtet, und nach dem jüngsten blutigen Anschlag vor einer jüdischen Schule hat Frankreichs Präsident Sarkozy für diesen Dienstag, also für morgen, eine Schweigeminute in allen Schulen des Landes angeordnet. Sie hören Rendezvous in 15 Minuten, 1 Uhr. Die Welt rüstet auf, der Waffenhandel blüht, aller Abrüstungsbeschwörungen zum Trotz. Um 24% zunahm der Umfang der Rüstungsgeschäfte in den letzten 5 Jahren. Das zeigen Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Die größten Waffenverkäufer sind die USA und Russland. China wird immer bedeutender. Ich fragte Fredrik Steiger, hat dieser boomende Waffenhandel einen Zusammenhang mit den Umwälzungen im arabischen Raum, in Tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien?
Dazu sind erst vage Aussagen möglich, weil man einfach nicht weiß, ob diese Länder künftig weniger Waffen kaufen werden und auch eine andere Rüstungs- und Militärpolitik verfolgen werden. Was hingegen auffällt, ist, dass in den letzten 10 Jahren Syrien enorm aufgerüstet hat, seine Rüstungskäufe fast versechsfacht hat und dass ebenfalls in den Golfstaaten, vor allem in Saudi-Arabien und den Arabischen Emiraten, eine massive Aufrüstung stattfindet, wegen der vom Iran wahrgenommenen Bedrohung und natürlich auch, weil diese Länder sehr viel Geld haben für modernste und teuerste Rüstungstechnologien.
Bleiben wir doch bei Syrien. Sie haben diese massive Aufrüstung erwähnt. Was hat denn das Regime Assad gekauft und vor allem von wem?
So ziemlich alles. Es hat Küstenverteidigungssysteme gekauft, Fliegerabwehrsysteme, Raketen aller Art und neuerdings hat es auch Kampfflugzeuge und Trainingsflugzeuge bestellt, die noch gar nicht in den vorliegenden Statistiken auftauchen. Mit großem Abstand der Hauptlieferant des syrischen Regimes ist Russland. Fast 80% der Waffen stammen aus Russland und das erklärt natürlich zum Teil auch die Unterstützung von Moskau für das Assad-Regime.
Und wofür sind denn diese Waffen, die Syrien gekauft hat von Russland?
Es wird ja immer gesagt, es sei gegen äußere Feinde gerichtet, im Fall Syriens natürlich gegen Israel und den Westen insgesamt. Es ist in der Tat so, dass Großwaffen wie Flugzeuge oder Kriegsschiffe natürlich nicht ideal sind für Kleinkriege gegen unbewaffnete Demonstranten oder gegen Guerilla-ähnlich operierende Milizen. Aber Tatsache ist, die Länder des arabischen Frühlings, Ägypten, Libyen, Bahrain und Syrien haben zum Teil importierte Waffen eingesetzt gegen Aufständische. Artillerie zum Beispiel oder im Fall Gaddafis auch Flugzeuge.
Fredrik Steiger, weltweit ist es ja so, Waffen kauft, wer Geld hat. Nun sehen wir in diesem SIPRI-Bericht, dass Deutschland dem klammen Griechenland Waffen verkauft, aber wir wissen alle, Griechenland hat kein Geld, null. Wie erklären Sie sich das?
Obschon Griechenland wenig Geld hat, setzt es überproportional viel davon für das Militär ein. Griechenland war in den letzten Jahren einer der besten Kunden der Waffenschmieden in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Gemessen am Bruttosozialprodukt hat Griechenland das größte Rüstungsbudget in der EU oder in der NATO. Und selbst jetzt in Zeiten wirtschaftlicher Not will man in Athen nur sehr beschränkt bei der Armee sparen. Das ist in der Tat irritierend.
Wagen wir einen Ausblick zum Schluss. Plus 24% Rüstungsgeschäfte in den letzten 5 Jahren. Geht dieses Auf- und Wettrüsten in den nächsten Jahren so weiter?
Vermutlich ja, solange die Welt nicht insgesamt stabiler wird und das Vertrauen zwischen den Ländern steigt. Es gibt zwar auf der einen Seite einen dämpfenden Effekt in Europa beispielsweise und künftig wegen der Budgetnöte wohl auch in den USA wird man eher sparen im Rüstungsbereich, aber anderswo rüsten Länder kräftig auf. China beispielsweise, Indien, Brasilien oder der Iran wollen regional oder gar Großmächte werden und auf der anderen Seite als Reaktion darauf rüsten natürlich auch deren Nachbarn auf, die sich plötzlich bedroht fühlen. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich die Rüstungsspirale weiterdrehen wird.
Das waren Einschätzungen von Auslandredaktor Fredrik Steiger. Zurück ins Inland. Nein zu Abstrichen bei der zweiten Säule, nein zum Sparen bei den Älteren. So haben wir vor 2 Jahren an der Urne entschieden. Nun lanciert der Bundesrat die Diskussion von Neuem. Er will nun die monatlichen Renten bei der Pensionskasse senken. Dominik Meyer über die Neuauflage der grossen Pensionskassendiskussion.
Der Bundesrat will den sogenannten Umwandlungssatz senken. Konkret sollen die Monatsrenten der Pensionskassen um rund 6% sinken. Die Diskussion läuft gleich wie im Abstimmungskampf vor 2 Jahren. Es gibt 2 Hauptargumente für tiefere Renten. Erstens, wir leben immer länger, das angesparte Pensionskassengeld muss deshalb länger reichen. Zweitens, die Renditen auf den Finanzmärkten sind klein, bis zur Pensionierung vermehrt sich das Geld langsamer als früher. Gar nichts von diesen Argumenten halten die Gewerkschaften. Sie sind in Alarmstimmung und haben heute vor den Medien ihre Gegenbotschaft verbreitet.
Wenn man das genauer anschaut, dann sind diese Argumente sehr dürftig, die für eine Rentensenkung sprechen. Wir sind überzeugt, dass man nichts gelernt hat aus der Abstimmungsniederlage vom März 2010.
Sagt Paul Rechsteiner, der Präsident des Gewerkschaftsbundes. Der Bundesrat sei viel zu pessimistisch bei den künftigen Renditen auf das Pensionskassengeld.
Selbst der Bund selber für seine Zukunftsszenarien geht davon aus, dass die Zinsen auf die Dauer wieder steigen werden. Von daher muss man einfach das genauer und längerfristig anschauen.
Unseriös seien auch die Schätzungen über die künftige Lebenserwartung. Zudem versickere bei Pensionskassen und Lebensversicherungen zu viel Geld, zum Beispiel für die Verwaltung. Das sind keine neuen Vorwürfe. Sie stehen im Raum, weil die Transparenz im Pensionskassengeschäft noch immer zu wünschen übrig lässt. Dennoch setzen sich die Wirtschaftsverbände für tiefere Monatsrenten ein. Thomas Daum zum Beispiel, der Direktor des Arbeitgeberverbands, er kritisiert die Gewerkschaften.
Der Gewerkschaftsbund versucht hier ein Problem, das durch die Akteure allgemein anerkannt ist, kleinzureden.
Die Finanzprobleme der Pensionskassen seien Realität. Manche Kassen müssten heute bereits mit den Lohnbeiträgen der Erwerbstätigen Renten der Pensionierten subventionieren. Und dort, wo sie das dürften, hätten viele Kassen die Renten bereits gesenkt in den letzten Jahren. Solche Rentensenkungen sind möglich im sogenannten überobligatorischen Bereich der zweiten Säule. Dort sind Einkommen über 60'000 Franken versichert. Nun aber sollen die monatlichen Renten generell sinken. Im Gegensatz zum ersten Anlauf vor 2 Jahren will der Bundesrat diesmal aber die ersten 10 betroffenen Rentnerjahrgänge schonen, falls diese im Erwerbsleben wenig verdient haben. Sie würden dann gleich hohe Renten erhalten wie heute. Das Geld dafür würden die Pensionskassen in einem Fonds ansparen. Doch Paul Rechsteiner vom Gewerkschaftsbund will auf diesen Kompromiss gar nicht erst einsteigen.
Bevor man über Kompensationsmaßnahmen nachdenkt, muss man zuerst einmal schauen, stimmen die Zahlen überhaupt? Und da zeigt sich, dass die Zahlen sehr dünn sind.
Auch auf der anderen Seite, bei Thomas Daum vom Arbeitgeberverband, scheint eine Übergangslösung für die ersten Jahrgänge wenig Chancen zu haben.
Selbstverständlich müssen wir die Diskussion führen, wobei solche Übergangslösungen, wo alle mitfinanzieren müssen, immer auf erhebliche Skepsis stoßen.
Parteien und Verbände können sich bis Ende April zu den brisanten Kürzungen in der zweiten Säule äußern. Danach legt der Bundesrat konkretere Vorschläge vor. Die Befürworter tieferer Renten werden das wuchtige Nein des Volks vor 2 Jahren in ihre Rechnung einbeziehen müssen. Die politische Frage heißt deshalb nicht nur tiefere Monatsrenten ja oder nein, sondern auch, wie lassen sich die Einbußen für Leute mit tiefen Einkommen abfedern.
Dominik Meyer. Und nun eine dringende Meldung. Die Kantonspolizei Thurgau teilt mit. Um 12.45 Uhr wurde wegen Austritts von giftigen Stoffen ein Alarm mit Sirene ausgelöst. Folgendes Gebiet ist betroffen: Wengi, Thurgau. Die Bevölkerung wird aufgefordert, die nachfolgenden Verhaltensanweisungen strikte zu befolgen. Begeben Sie sich an Gebäude, schließen Sie Fenster und Türen und stellen Sie Lüftung und Klimaanlagen ab. Hören Sie Radio, wir informieren Sie weiter. Ich wiederhole, die Kantonspolizei Thurgau teilt mit, um 12.45 Uhr wurde wegen Austritts von giftigen Stoffen ein Alarm mit Sirene ausgelöst. Folgendes Gebiet ist betroffen: Wengi, Thurgau. Die Bevölkerung wird aufgefordert, die nachfolgenden Verhaltensanweisungen strikte zu befolgen. Begeben Sie sich in ein Gebäude, schließen Sie Fenster und Türen und stellen Sie Lüftung und Klimaanlagen ab. Hören Sie Radio, wir informieren Sie weiter. Bei der Zürcher Privatbank Julius Baer geht eine Ära zu Ende. Nach fast einem Vierteljahrhundert bei der Bank will sich Raymond Baer zurückziehen, der letzte Baer im Haus. An der kommenden Generalversammlung gibt der 52-Jährige das Präsidium des Verwaltungsrats auf. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Raymond Baer gehört der 4. Generation der Baer-Dynastie an. Früh trat er in die Bank ein, deren Wurzeln bis ins Jahr 1890 zurückgehen. Seit 2003 ist der Urenkel des Firmengründers Verwaltungsratspräsident. Doch die Zeiten, in denen die Familie Baer zu Hause am Mittagstisch über die Geschicke der Bank befand, sind längst vorbei. Bereits 1980 ging Julius Baer an die Börse als erste Privatbank der Schweiz und öffnete sich so Aktionären, die nicht zur Familie gehörten. Unter Raymond Baer wurde 2005 die Einheitsaktie eingeführt, ein schwieriges Unterfangen, das für emotionale Debatten in der Familie sorgte. denn die Familienmitglieder gaben die Stimmenmehrheit auf. Heute kontrolliert die Familie Bär noch 3% der Aktien. Aus dem operativen Geschäft hatte sie sich schon zu Beginn dieses Jahrhunderts zurückgezogen. 2001 wurde zum ersten Mal ein Chef eingesetzt, der nicht der Bär-Dynastie entstammte. Jetzt soll dieser Schritt auch im Verwaltungsratspräsidium erfolgen. Der Wandel von einem Familienbetrieb zu einer Publikumsgesellschaft sei abgeschlossen, ließ Raymond Bär heute verlauten. Nun sei der richtige Moment gekommen, um sich zurückzuziehen. Allerdings ganz tritt Raymond Bär nicht ab. Er, der zu Beginn seiner Karriere die Filiale in New York geleitet hatte, ist zum Ehrenpräsidenten ernannt worden und übernimmt den Vorsitz eines Gremiums, das den Steuerstreit mit den USA lösen soll. Bär zählt zu jenen 11 Instituten, die auf einer schwarzen Liste der US-Steuerbehörden stehen. Dabei hatte die Bank unter Raymond Bär vor fast 10 Jahren schon den Rückzug aus dem US-Geschäft begonnen, aber offensichtlich nicht mit der nötigen Konsequenz. So sollte sich bestätigen, wovor Vater Bär gewarnt hatte. Die Banken dürften sich nicht auf dem Bankgeheimnis ausruhen, das mache sie fett, aber impotent, schrieb er in seinen Memoiren bereits 2004.
Sie hören Rendezvous in 4 Minuten, 13 Uhr. Pakistan und die große Überschwemmung. Im Sommer vor 2 Jahren setzte eine Flut eine Fläche so groß wie Großbritannien unter Wasser. Letzten Sommer kam dann schon die nächste Flut. Fast 5,5 Millionen Menschen verloren ihr Haus. Seit Monaten campieren Hunderte von ihnen entlang der Autobahn außerhalb von Karachi. Karin Wenger war bei den Gestrandeten.
Mit großer Geschwindigkeit jagen die Autos und Lastwagen an den ausgebleichten Zelten vorbei. Die Bewohner der Millionenstadt Karachi haben sich bereits an die Leute in den Zelten gewöhnt. Aber anders als noch im Sommer 2010 nach der großen Flut, stoppe heute kaum mehr jemand, um ihnen Essen oder Kleider zu bringen. Das sagt Sikander, der seit Monaten mit seiner Familie hier unter einer Zeltplane haust, auf einer Bastmatte. Die Reichen von Karachi hätten ihnen anfänglich Geld gegeben, jetzt komme niemand mehr. Auch Hilfsorganisationen seien da gewesen, nicht so wie die Regierung, deren Vertreter hätten nie einen Fuß ins Lager gesetzt. Die Hilfsorganisationen waren ein paar Monate geblieben und ließen wenig mehr als eine Erinnerung zurück. Einen Wassertank und ein Toilettenhäuschen, auf dem der Name der Organisation steht. Hope, Hoffnung. Die Toilette funktioniert nicht mehr und die Menschen verrichten ihre Notdurft jetzt in den Büschen. Der Wassertank sei leer, Geld hat hier niemand, um ihn mit Trinkwasser zu füllen. Jeden Tag hole sie das Trinkwasser von der Gärtnerei auf der anderen Seite der Autobahn, sagt eine Frau. Das sei gefährlich. Eine alte Frau und ein paar Kinder seien bereits überfahren worden. Ihre Familien seien danach aus Angst zurück in ihr Dorf gekehrt. Angst ist das allgegenwärtige Gefühl im Lager. Das Lager befindet sich am Rande der Hafenstadt Karachi, die notorisch bekannt ist für ihre Mafiastrukturen, Landraub, Menschen- und Drogenhandel. Viele Flüchtlinge sind bereits zum 2. Mal hier im Lager. Die Wassermassen hatten im Sommer 2010 ihre Lehmhäuser weggespült und ihre Ernte zerstört. Im vergangenen Sommer passierte das Gleiche nochmals. Diesmal traf die Flut zwar nur die Provinzen Sindh und Baluchistan. Auch waren weniger Menschen betroffen, nämlich 5,5 statt 20 Millionen. Aber viele hätten zum 2. Mal alles verloren, sagt Stacey Winston von der UNO.
We found that this year in 2011 that people were doubly hit in some of the districts again in Sindh. They were just barely getting back on their feet. And then
sie hätten sich kaum erholt, da sei ihnen wieder alles genommen worden. Deshalb habe sich die UNO erneut an die internationale Staatengemeinschaft gerichtet und Geld verlangt. $350 Millionen für 6 Monate Soforthilfe. Doch das Geld sei nur langsam geflossen. Die Finanzkrise wirke sich direkt auf die Spenden und damit auch auf die Flutflüchtlinge aus, heißt es bei der UNO. Die Flüchtlinge brauchen jedoch nicht nur Nahrung und neue Häuser. Sie brauchen eine Schuldentilgung. Nachdem das Wasser abgeflossen war, sei er in sein Dorf zurückgekehrt, erzählt Sikanders Nachbar, ein Mann mit struppigem rotem Haar, der eine ausgemusterte Uniform einer Sicherheitsfirma trägt. Er besaß wie die meisten hier kein eigenes Land, sondern arbeitete für einen Großgrundbesitzer. Und dieser habe ihn bei seiner Rückkehr bereits erwartet. Der Großgrundbesitzer hatte uns Saatgut und Düngemittel gegeben und wollte jetzt das Geld dafür haben. Wäre die Ernte gut gewesen, hätten wir die Schulden zurückgezahlt. Aber das Wasser hatte die Ernte weggeschwemmt, Geld hatten wir keines mehr. Wir fürchteten, dass uns der Großgrundbesitzer noch die Kleider wegnimmt, deshalb sind wir nach Karachi zurückgekehrt. Die meisten Männer im Lager arbeiten jetzt als Taglöhner auf dem Gemüsemarkt in der Nähe. Dort laden sie Kisten von den Lastwagen, die ankommen, putzen Tomaten und Kartoffeln. Damit verdienen sie 4 bis 6 Franken am Tag. Das ist zwar nicht viel, aber besser als Schulden ist es allemal. Zurück in die Dörfer wollen die Flutflüchtlinge nicht mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Flut das Land wieder unter Wasser setzt.
Die Reportage von Karin Wenger. Schießerei vor einer jüdischen Schule in Toulouse mit mehreren Toten. Letzte Woche wurde in der gleichen Region auf gleiche Art geschossen. Gewalttaten, die das Thema Sicherheit im laufenden Präsidentenwahlkampf höher auf die Tagesordnung bringen werden. Tagesgespräch mit Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder gleich nach weiteren wichtigen Schlagzeilen diesen Mittags mit Thomas Fuchs.
Zuerst eine dringende Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau. Um 12.45 Uhr wurde wegen Austritts von giftigen Stoffen ein Alarm mit Sirene ausgelöst. Betroffen ist das Gebiet Wengi. Die Bevölkerung wird aufgefordert, die nachfolgenden Verhaltensanweisungen strikte zu befolgen. Begeben Sie sich in ein Gebäude, schließen Sie Fenster und Türen und stellen Sie Lüftung und Klimaanlagen ab. Hören Sie Radio, wir informieren Sie weiter. Soweit die Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau. Vor einer jüdischen Schule im südfranzösischen Toulouse sind am Morgen 4 Personen erschossen worden. 3 der Opfer sind Kinder. Letzte Woche waren in der Region bei 2 Anschlägen 3 Soldaten erschossen worden. Die französische Justiz ermittelt wegen des Verdachts auf Terrorismus. In Bern haben rund 4'000 Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten für mehr Lohn demonstriert. Die Gehälter der Physios wurden seit 14 Jahren nicht mehr angepasst. Jetzt verlangen sie eine Erhöhung um 17%. Die Krankenkassen lehnen diese Forderung als unrealistisch ab. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.